Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio begrüßt Sie Matthias Wetzel. Wenn man momentan mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, zeigt sich eine Zweiteilung der Gesellschaft. Da sind einerseits diejenigen, die weiterhin die bestehende Maskenpflicht befolgen, und diejenigen, die das offensichtlich nicht mehr für nötig halten. Die Maskenverweigerer bekommen nun Argumentationshilfe von berufener Stelle. Der Virologe Christian Drosten findet, die Pandemie sei nun so langsam vorbei. Die Lage in Berlin und Brandenburg fasst unser Reporter Markus Latton zusammen.
Die Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg, Karin Harre, sagte RBB 24 Inforadio, dass auch sie die Pandemie auf dem Wege zu einer Endemie sieht. Laut Harre werde sich Corona ähnlich wie die Grippe zu einer saisonal auftretenden Krankheit entwickeln. Die Corona-Impfung werde künftig, ähnlich wie die Grippeschutzimpfung, vor allem für alte Menschen und Risikogruppen wichtig sein. Das vom Berliner Senat betriebene Impfzentrum im Ringcenter am S-Bahnhof Frankfurter Allee wird zum 31. Dezember geschlossen. Danach sollen sich Impfwillige an ihre Hausarztpraxis wenden. Mittlerweile lassen sich in Berlin kaum noch Menschen gegen das Virus impfen, so der Betreiber des privaten Anbieters Mein Impfzentrum. Vor allem innerhalb der letzten 2 Wochen seien die Zahlen drastisch zurückgegangen. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt in Brandenburg bis zum 11. Januar, in Berlin bis zum 17. Januar. Danach wollen Landesregierung und Senat über eine Verlängerung der noch geltenden Maßnahmen beraten. Das bundesweite Infektionsschutzgesetz ist in seiner jetzigen Fassung bis April 2023 gültig. Bis dahin muss in Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen sowie im Fernverkehr der Deutschen Bahn weiterhin Maske getragen werden. Über die Regeln im Personennahverkehr entscheiden die Bundesländer selbst.
Informationen von Markus Latton waren das. Eigentlich sollte das Schiff Munition bergen, jetzt muss es selbst geborgen werden. Die Alligator ist Heiligabend in der Schweter Querfahrt durch den Nationalpark Unteres Odertal gekentert. 30 Rettungskräfte mussten deshalb am ersten Weihnachtsfeiertag ausrücken. Wie es nun, 2 Tage später, um das Schiff steht, hat sich RBB-Reporter Tobias Hausdorf vor Ort angesehen.
Die Bergung direkt vor der Schleuse vor der Stadt ist noch im Gange. Das Boot liegt jetzt nicht mehr halb unter Wasser. Es ist jetzt schon so fast gänzlich aufgerichtet, so als könnte es gleich losfahren. Kann es aber noch nicht. Es liegt nun nämlich zwischen 2 größeren Kähnen gesichert. Auf denen steht jeweils ein Kran. Und der eine Kran hat das 15 Meter lange Schiff sozusagen hinten am Heck hochgehoben. Als ich angekommen bin, ist die Feuerwehr gerade mit einem Leiter und einem großen Einsatzwagen abgefahren. Ein Polizist hatte das Ganze weiter im Blick und an Bord des Schiffs waren 5 Leute etwa mit der Bergung beschäftigt. Sie sind wohl von der Firma selbst, der ITB Sprengstoffbeseitigung, beauftragt.
Soweit gesichert also, aber wie sieht's aus mit der Umwelt? Ist da vielleicht was ausgelaufen?
Also die Feuerwehr hatte das gekenterte Schiff schon Heiligabend abkontrolliert und geschaut, ob Flüssigkeiten austreten. Das war nicht der Fall. Außerdem hat sie gleich vorsorglich eine Ölsperre rumgelegt. Und die ist noch zu sehen. Das ist so eine schwimmende, orangene Barriere. Ein bisschen dicker als die Schwimmnudeln, die wir aus dem Spaßbad kennen. Der Polizist vor Ort wollte mir keine Auskunft geben. Ein Mitarbeiter des Nationalparks Unteres Odertal hat sich aber auch gerade vor Ort ein Bild gemacht. Vor allem, was eben austretende Flüssigkeiten wie Diesel oder Gefahrenstoffe anging. Und es ist ja immerhin ein Munitionsbergungsschiff und er konnte in der Hinsicht beruhigt werden. Also können wir wohl auch beruhigt sein. Wie lange die Bergung noch dauert, das bleibt offen.
Das Schiff, das Heiligabend in der Schweter Querfahrt gekentert ist, ist noch nicht komplett geborgen, aber vorerst gesichert. Unser Reporter Tobias Hausdorf war das. Nur noch 1,5 Monate bis zur Wiederholungswahl in Berlin. Zeit also vor allem für die kleineren Parteien, sich in Stellung zu bringen, auf sich aufmerksam zu machen, Kooperationsmöglichkeiten abzuklären. So wie die Berliner FDP. Die wirbt jetzt für eine Koalition mit CDU und SPD nach der Wahl im Februar und erteilt einer Zusammenarbeit mit den Grünen zugleich eine Absage. Unser Landespolitikreporter Jan Menzel fasst die Standpunkte von FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya zusammen.
In der Frage von Enteignungen großer Immobilienkonzerne und bei der City-Maut legen seine Partei und die Grünen weit auseinander, sagte Chaya. Ihm fehle für ein gemeinsames Regierungsbündnis daher die Fantasie. Gut vorstellen kann sich der FDP-Spitzenkandidat dagegen eine Deutschland-Koalition, also ein Bündnis der Farben Schwarz, Rot und Gelb. Die CDU liege in Umfragen vorne, mit ins Boot kommen müsste die SPD, dann so Chaya, ließe sich zusammen mit einer starken FDP eine Linkskoalition in Berlin verhindern. In den Umfragen stand die FDP zuletzt allerdings schlechter da als bei der letzten Wahl. Damals kam die Partei auf 7,1% der Stimmen.
Jan Menzel war das. Einkaufen gehen ist für manche eine Art Hobby, eine beliebte Freizeitbeschäftigung, für andere ist es ein Graus. Ob man es mag oder nicht, kurz vor Weihnachten waren auch in diesem Jahr wieder eigentlich alle unterwegs, weil es eben doch Waren gibt, die man sich lieber erstmal ansieht, bevor man sie verschenkt oder die es online gar nicht gibt. Jetzt, zwischen den Jahren, sollte es aber nun eigentlich deutlich ruhiger in Geschäften und Einkaufszentren sein. Ist es aber nicht, hat unsere Reporterin Helena Dähler erfahren. Sie hat sich im Alexa-Einkaufszentrum am Berliner Alexanderplatz umgesehen und umgehört.
Und zack sind die Läden schon wieder voll mit Kundinnen und Kunden. Allerdings mit einem großen Unterschied zu der Zeit vor Weihnachten. Sie sind entspannter und schleppen nicht ganz so viele Tüten mit sich rum. Boris Nawotny, der Chef der Buchhandlung hier im Einkaufszentrum, sagt, er sei sehr zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft, auch wenn es nicht nur Bücher waren, mit denen er viel Umsatz gemacht hat. Super beliebt bei ihm japanische Comics und Spielsachen für Kinder.
Unser Manga- und unser Spielwarengeschäft, die sind explodiert. Davon leben wir ganz, ganz dolle. Unsere Spielwarenabteilung war wirklich ausgeraubt. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir hier im Alexa auch nur noch einen anderen Spielzeugladen haben. Und freudig stelle ich fest, dass viele politische Bücher einfach gekauft werden, die Leute sich politisch bilden und interessieren. Auch weil im politischen Bereich viele Bücher hochpreisiger sind. Das ist eine schöne Entwicklung.
Nach 2 Jahren Ausnahmezustand Shopping wegen Corona merkt Nawotny aber auch, die Manieren der Kundinnen und Kunden lassen echt zu wünschen übrig.
Man hatte das Gefühl, wir kriegen das jetzt ab. Nach 2 Jahren, 3 Jahren Ruhe gehen die Leute, die lange zu Hause waren, raus und suchen sich jetzt den nächstbesten. Das ist dann meistens jemand aus dem Einzelhandel. Der kriegt jetzt einfach mal alles ab. Als Verkäufer ist man immer der Unterste, der Letzte, der nichts erwidern kann auf eine Beschwerde. Das muss man immer runterschlucken. Das hat uns ganz schön zu schaffen gemacht. Viele Leute sind in Tränen ausgebrochen und so, muss man schon sagen. Ja, es gibt wirklich viele Leute, die sich nicht zu benehmen wissen im Einzelhandel.
Bleibt zu hoffen für die Verkäuferinnen und Verkäufer, dass die Kundschaft nach Weihnachten relaxter und freundlicher wird. Die Menschen, die ich heute gefragt habe, warum sie am ersten Tag nach Weihnachten schon wieder am Shoppen sind im Einkaufszentrum, haben mir überraschenderweise aber alle gesagt, sie wollen gar nicht shoppen, sie müssen.
Ich bin nicht am Shoppen. Mein Handy hat einen kaputten Akku und ich brauche unbedingt einen neuen Akku oder ein neues Handy. Shoppen wollen wir überhaupt nicht. Kein Interesse.
Es war jetzt gerade nur die Läden immer geschlossen und jetzt brauchte ich ja trotzdem noch irgendwie kurz was. Bin ich jetzt einfach schnell los am Morgen.
Wir sind zu Besuch und dann haben wir festgestellt, das ein oder andere fehlte noch. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir jetzt alle gemeinsam los und starten eine Einkaufsreihe.
Darf ich fragen, was Sie brauchen?
Ein Kaffeeautomat, weil wir keinen Kaffee haben und das ist ganz schrecklich, morgens ohne Kaffee.
Und wer doch was umtauschen will, was nicht gefallen hat als Geschenk, der kann die Gelegenheit jetzt natürlich auch nutzen, aber bloß nicht den Kassenzettel vergessen.
Helena Dähler war das aus dem Alexa Shopping Center am Berliner Alexanderplatz. 113 Millionen Euro, das ist der Schätzwert des Schmucks, den Einbrecher vor 3 Jahren aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlen haben. Inzwischen ist überraschend ja ein Großteil der Beute sichergestellt worden, in Berlin-Neukölln. Über Weihnachten haben nun Polizeitaucher Teile des Schifffahrtskanals ebenfalls in Neukölln durchsucht. RBB-Reporter David Donschen hat das Ganze beobachtet und erklärt, was da gesucht worden sein könnte.
Ja, das will die Polizei aus Sachsen, die da federführend ist, nicht so richtig verraten. Sie spricht lediglich davon, nach Beweismitteln in dem Kanal gesucht zu haben. Was für Beweismittel sie da konkret gesucht haben, das will die Polizei aber eben nicht sagen. Aber ja, der Verdacht liegt nahe, dass die Taucher da tatsächlich nach Schmuckstücken aus dem Sachsenschatz gesucht haben, die mutmaßlichen Täter da unter Umständen eben versenkt haben. Es ist ja tatsächlich so, dass ein Großteil der Beute vor gut einer Woche wieder aufgetaucht ist. Die wurde nämlich in Berlin sichergestellt. 31 Schmuckstücke wurden den Ermittlern übergeben. Und da hat es wohl einen Deal gegeben zwischen der Verteidigung der Angeklagten. 6 Männer stehen ja gerade in Dresden vor Gericht und der Justiz. Der Deal, der wird wohl darum gehen, ja, dass die mutmaßlichen Täter eben diese Beute herausrücken und dafür dann am Ende eine geringere Haftstrafe bekommen. Aber tatsächlich fehlen immer noch Schmuckstücke aus der Beute. Ja, und deshalb wird eben gemutmaßt, dass die Taucher vielleicht nach diesen fehlenden Schmuckstücken im Wasser gesucht haben. Aber wie die Polizei mitgeteilt hat, haben die Taucher tatsächlich nichts gefunden im Wasser.
Okay, gefunden wurde also offenbar nichts, aber das war schon relativ spektakulär und aufwendig, was da veranstaltet wurde, sagt unser Reporter.
Ja, tatsächlich sind gestern und vorgestern mehr als 20 Polizeitaucher aus Berlin, aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt im Neuköllner Schifffahrtskanal gewesen. Die sind so unter den dünnen Eisschollen des Kanals entlang getaucht und haben ganz bewusst einen Bereich um eine Brücke abgesucht, und zwar die Brücke, über die die Treptower Straße über den Kanal führt. Links und rechts, 150 Meter, so sind sie zum Teil gleichzeitig im Wasser gewesen. Wirklich was gesehen haben sie in der trüben Brühe aber nicht. Stattdessen mussten sie sich mit ihren Händen so über den Grund tasten und haben tatsächlich auch immer wieder Gegenstände an Land gebracht. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass sie so einen Hammer hervorgeholt haben oder auch so alte Dosen. Die waren alle total mit so schwarzem Schlamm und Schlick bedeckt gewesen. Aber ja, wie sich jetzt eben herausgestellt hat, war da nichts Brauchbares bei.
Polizeitaucher auf der Suche nach Beweismitteln für den Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden. Informationen waren das von unserem Reporter David Donschen und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.